All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Schönen guten Morgen. Nicht das Murmeltier. Vierter Tag der Messe in Düsseldorf. Das ist ja immer so eine Kurve, die man hat. Zuerst ganz viel Euphorie, dann geht es so ein bisschen wieder runter und dann zum Ende nochmal ein Aufbäumen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Johannes. Ich kenne dich wahrscheinlich länger, als du dich kennst, hätte ich beinahe das Gefühl. Also ich habe dich schon begleitet, als du ganz angefangen hast, da kanntest du uns noch gar nicht. Ja. Eins vorweg, die meisten Leute wissen das, Johannes Erdmann ist nicht der Sohn von Wilfried Erdmann.
Genau.
Trotzdem kennst du ihn ziemlich gut. Ich möchte dir gerne was anbieten. Möchtest du einen Kaffee?
Unbedingt.
Inzwischen muss ich nach Tee fragen oder Wasser.
Nee, Kaffee, wenn du hast. Ja, gerne.
Okay. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, Johannes Erdmann?
Ich bin Johannes Erdmann, 40 Jahre jetzt alt inzwischen und habe das erste Mal 2005 den Atlantik überquert. Direkt nach dem Abitur habe ich ein Boot bei eBay ersteigert und bin damit über den Atlantik gesegelt, einhand. Und dann hat das übel seinen Lauf genommen. Ich bin dann danach nochmal auf Langfahrt gewesen mit meiner Frau zusammen. Daraus sind dann, also eigentlich wollten wir 2 Jahre Atlantikrunde machen und sind dann 5 Jahre draus geworden. Auf den Bahamas noch Charter gefahren, eine ganze Weile mit unserem eigenen Boot, Crew Charter. Und jetzt bin ich inzwischen Chefredakteur beim Blauwassermagazin.
Und du hast so viele tolle Kinder, viele tolle Kinder, dass ich ehrlich gesagt habe aufgehört zu zählen. Wie weit sind wir? Drei?
Drei. Reicht jetzt auch, ja.
Mehr passend. Naja, aber es ist eine gute Serie. Also du weißt, Serienhersteller freut sich immer, wenn eine Serie gut ist, lässt man noch ein bisschen länger laufen.
Ja.
Finde ich total toll. Ich frage immer so ein bisschen, wo kommst du her? Das ist aber im übertragenen Sinne am Anfang gemeint. Wo kommst du her? Was hat dich von 25 hierher gebracht? Oder wo bist du direkt hier vorher auf der Messe gewesen oder gestern oder sonst etwas? Was ist so vielleicht noch so ein bisschen in der Hirnrinde eingekratzt, was für dich eindrucksvoll war?
Die letzten Tage auf der Messe? Ja, für uns
oder
waren
im letzten Jahr?
Im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren wir mit unserem Boot im Mittelmeer unterwegs. Wir sind die letzten Jahre, wir haben vor ein paar Jahren einen Katamaran nochmal gekauft. Also wenn man einmal einen Katamaran hatte, dankeschön, dann kommt man da schlecht wieder von weg. Die letzten Jahre sind wir ja immer so ein Stück für Stück durchs Mittelmeer gefahren. Jetzt liegen wir in Portimao und wollen dieses Jahr in die Ostsee. Da waren wir seit 2012 nicht mehr.
Katamaran in der Ostsee ist gar nicht so eine tolle Idee, oder?
Ja, das
oder?
Ist ein kleiner Katamaran, 36 Fuß, das geht noch so halbwegs. Und wir sind es vom Mittelmeer eh gewöhnt, draußen zu ankern und mit dem Dinghy reinzufahren. Und ich glaube, das geht in der dänischen Südsee auch fast überall. Werden wir mal ein Jahr ausprobieren und wahrscheinlich fahren wir dann wieder zurück ins Mittelmeer danach.
Nun will ich eigentlich mit dir über Langfahrtsegeln reden, aber eigentlich finde ich das manchmal auch vor der Haustür noch viel wichtiger. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt auf deine Katamaran-Erfahrungen in der Ostsee. Du hast einen riesen Vorteil, also du kommst durch die manchmal gar nicht so tiefen Fahrwasser durch, die spannend sind. Meistens sind sie hoffentlich breit genug. Aber mit den Liegeplätzen, das ist schon schwierig. Und ich kenne Ostsee gar nicht so als Ankerrevier. Das ist so witzigerweise.
Ja, das stimmt schon. Ach, das geht aber, glaube ich, irgendwie. Ich bin selbst gespannt, wie es wird. Mal gucken. Wir haben unseren alten Cut damals, mit dem wir ein paar Jahre auf den Bahamas waren, auch noch hier oben gehabt. Und ich bin über Schottland nach Hause gefahren und hatte auch ein bisschen Sorge, weil das ja auch eigentlich kein Katamaranrevier ist. Aber wir haben immer irgendwie eine Doppelbox gefunden oder irgendwo längsseits. Wir sind ja flach. Wir können ja in die hintersten Ecken von den Häfen, wo noch irgendwie was frei ist, wo die tiefgehenden Boote nicht reinkommen. Also das wird schon werden.
Warum sagst du einmal Katamaran, immer Katamaran? Ich so als Klassiker würde sagen, die Dinger fallen um.
Ja, da hatte ich eigentlich nur die ersten paar Monate so ein bisschen Sorge, weil danach hatten wir uns daran gewöhnt. Weil die Dinger sind ja so irre breit und auch so irre schwer, dass du die eigentlich nicht umgeschmissen kriegst. Außer mit einer ganz großen Welle. Irgendwie ein Schwesterschiff von unserem ist mal irgendwo in Portugal bei so einer Grundsee gekentert und so. Aber ich habe da überhaupt keine Bammel mehr. Die sind so seetüchtig, die Dinger.
Heute nun ist das ein Riesentrend mit Katamaranen. Also wenn es einen Boommarkt gibt, dann ist es auf jeden Fall ein Meerrumpfer.
Ja.
Und der Katamaran wegen seinem Platz ist natürlich eine ideale Basis.
Ja.
Ist aber, und damit kommen wir so ein bisschen ins Langfahrtsegeln, wenn ich mir so unsere Kunden angucke, sind die Boote deswegen auch favorisiert, okay, weil sie ein bisschen sicherer liegen und man kränkt nicht so gerne. Das ist also ein bisschen stabiler, das kann ich in der Bucht verstehen. Manchmal, und das mag von mir jetzt vielleicht falsch belegt sein, manchmal denke ich, es ist oft, weil die Leute auch ein bisschen unerfahrener sind oder sonst was. Teilst du das? Du bist nicht unerfahren. Also dich meine ich mit Sicherheit nicht damit. Aber so der Durchschnittskunde, den wir jetzt ganz viel bekommen, wo wir fast Wartezeiten haben, die Katamarane zu bekommen.
Ja, das ist echt ein Trend. Das fiel uns beim Blauwasserseminar jetzt auf gerade. Da haben wir so grob rumgefragt, sollten Handzeichen geben, was die Leute für ein Boot haben oder kaufen wollen. Und da war fast ein Drittel Katamarane diesmal dabei. Sonst waren das halt immer nur so ein paar Einzelne. Mhm. Das ist schon auffällig. Und es spricht eine ganze Menge für einen Katamaran. Also es kommt immer auf das Revier an. Ich halte hier auf der Messe auch einen Vortrag über unseren Umstieg vom Mono auf den Cut. Wir sind jetzt 20.000 Meilen mit dem Cut gesegelt und 40.000 mit dem Mono. Also ich habe da ganz guten Vergleich. Und also bei uns ist jetzt natürlich mit den Kindern an Bord und das Buchtenbummeln ist das ideal. Der Cut hat auch komische Bewegungen und uns sind immer sehr viele Leute seekrank geworden, weil die sich da erstmal reingewöhnen mussten. Es ist jetzt nicht so, dass ein Cut total gegen Seekrankheit gewappnet ist. Aber also gerade für das, was wir jetzt machen, ist der ideal. Alles auf einer Ebene, man muss nicht nach unten in die Kajüte, sondern hat halt immer Kontakt, ne? Einhandsegeln ist nicht so ganz praktisch. Ich bin mit dem alten Cut von den Azoren einhand nach Hause gesegelt und das war mit so einer 43-Fuß-Kommode da über den Atlantik und Nordsee. Die sind nicht dafür gebaut. Die moderneren schon eher, aber das war eine ganz schöne Rennerei.
Ja, aber es gibt wirklich inzwischen tolle Produkte, die auch irre gut segeln oder sonst etwas. Das ist schon
wieder besser geworden, finde ich. Ja, also es ist ja so eine Evolution des Katamarans irgendwie von den polynesischen Booten und dann irgendwann haben sie gemerkt, dass man auch gut drauf wohnen kann. Dann waren die erst sehr schmal, wenig Wohnraum, gute Segeleigenschaften, dann total auf Wohnraum und wenig Segeleigenschaften. Also ein paar großjährigen Katamarane haben wir auf den Bahamas als Wendeboje benutzen können mit unserem bisschen älteren Boot. Ne? Und jetzt haben sie ganz gut so den Mittelwert gefunden irgendwie zwischen Wohnraum und Segeleigenschaften, finde ich. Also gerade in die modernen. Ich habe eine Weile als Yacht-Tester auch gearbeitet und die letzte Serie, Nautitech oder sowas, die ist bis 40 Grad an Wind gelaufen. Das ging richtig gut, da kommt man mit Kreuzen.
Also bis nachher so Wassersportlegenden wie Bobby Schenk und so weiter sich dann auch Katamarane gekauft haben, war das ja eher so ein bisschen was für, zumindest im Blauwasserbereich, so ein bisschen so für Verrückte. Da gab es diese Warum-Cuts, die ein total gutes Konzept hatten, wenn man das gepflegt hat, also sich bewegende, mit Leinen verbundene Beams an den Rümpfen und so weiter. Aber das waren schon so ein bisschen schräge Aussteigertypen, die schon ein bisschen so, in eine andere Richtung manchmal gedacht haben.
Ich habe da viel mit Burkhard Pieske drüber gesprochen. Der war ja so ein deutscher Katamaran-Pionier. Der hat damals in Wedel im Yachthafen einen Katamaran gebaut und gesagt, er will damit um die Welt segeln. Da haben die ihn aus dem Segelclub rausgeschmissen, weil das unseemännisch ist, was er davor hat. Und das hat ihn dazu gebracht, mit dem Boot um Kap Horn zu segeln. Hm. Da hat er echt bewiesen, dass das geht damals, als erster deutscher Kat rund Kap Horn.
Gab ein paar Beispiele. Kannst du dich noch an Spoosmoke erinnern?
Ja, Gerd klar. Engel? Die haben wir in Griechenland getroffen. Der ist inzwischen weiterverkauft worden ein paar Mal. Hm. Der hat neben uns geankert.
Das war so ein Projekt, während der Hamburg Messe haben sie, glaube ich, eine Edition davon gebaut und das war ein ganz interessanter Typ, weil der auch
gebaut.
Ganz
mit Helfern, für freiwilligen Helfern. Ne?
Und dann haben sie den irgendwie auch noch zum Wasser geschleppt, ihr macht hier mit blauwasser.de immer am ersten Wochenende, eigentlich nur am ersten Wochenende, aber primär am ersten Wochenende so ein Seminar für Leute, die tatsächlich vielleicht wirklich Blauwasser segeln, also weit segeln wollen oder es zumindest mal vorhaben. Was sind so die Themen, wo die Leute wach bleiben? Also es hat viel mit dem Vortragenden, weiß ich, zu tun, was sind die Themen, die Leute wirklich interessieren?
Ja, die eigentlich in jegliche Richtung, die wollen halt Sicherheit haben. Für die ist das so ein ganz neues Feld irgendwie, dass da so ein Ozean vor denen liegt und die müssen da rüber und haben ganz viel Sorge, dass was unterwegs kaputt geht und dass sie sich verkalkulieren, nicht genug Planung in einem ganzen Projekt haben. Und also von daher ist jedes Thema Gesundheit, Seekrankheit an Bord, was man alles an Medikamenten an Bord haben sollte. Also die sind immer wach, die ganze Zeit. Also deshalb haben wir, also das ist das 17. Mal gewesen, das Blauwasserseminar. Und wir haben das natürlich so zugeschnitten, dass das genau das abdeckt, was die Leute bewegt.
Ich habe immer oft das Gefühl, und das war ganz interessant, ich habe gestern mit Marlene Brudeck gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Single-Hand-Frau, die sich als Amateur wirklich in dieses Thema Single-Hand, aber auch sportlich segelnd reingearbeitet hat, ist jetzt über den Atlantik gefahren mit einer JPK, mit einer kleinen.
Ach, krass.
Sehr schön. Und saß da in der Karibik, wunderschön braun gebrannt, mit Sonne im Rücken und so weiter. Mir ist das Herz aufgegangen. Mhm. Nicht wegen der Frau, sondern wegen des Umfelds. Auch wegen der Frau, doch. Das war ganz interessant. Ich hatte sie gefragt, hattest du irgendeine Sache zu viel mit oder hast du irgendeine Sache vermisst? Und sie war allertiefste Askese. Die hat also so ungefähr gesagt, ich schneide noch, was weiß ich, irgendwie vom Rucksack irgendwie den Überhang ab oder sonst etwas. Es muss alles leicht sein. Ja. Und ich will kein Item zu viel haben. Dann ist sie auch so ein bisschen immer mehr im Race-Modus unterwegs. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn Leute länger unterwegs sind, ist so ein bisschen mehr die Devise, haben ist besser als brauchen.
Ja, das ist wirklich ein Thema, ja. Also ich habe meine erste Atlantiküberquerung damals direkt nach dem Abitur gemacht und hatte ein Hand-GPS aus dem Angelladen in Lissabon, eine große Seekarte, da war auf der linken Seite ein Stück vom Pazifik noch drauf und ein Geodreieck, das ich meiner Schwester kurz vor der Abfahrt geklaut habe. Das war alles und ich habe nie irgendwas vermisst. Theoretisch geht das mit sehr, sehr wenigen Sachen, aber wenn man hier über die Messe läuft und so ein Projekt plant, dann hört man ja an allen Ecken, was man alles haben muss. Und ich habe, als ich Yachtredakteur war, früher ganz viel Gebrauchtbootgeschichten gemacht und so kamen über die Jahre immer mehr Leute auf mich zu und haben gefragt, ob ich mit denen auf Bootsuche gehen würde. Und es sind ganz viele, die an die Hand genommen werden wollen und ganz viele Fragen haben. Brauche ich das? Brauche ich Radargerät und also Sachen? Ne? Und da hilft es enorm, wenn es solche Veranstaltungen wie das Blauwasserseminar beispielsweise gibt oder die mich kontaktieren können. Und wir sehen, sagen können, das brauchst du alles nicht, das Zeug. Ne? Also man hat ja wirklich, also viele wollen auch Sicherheit dadurch kriegen, dass sie alles an Bord haben. Und dadurch kommen sie dann häufig nicht los, weil das Boot nicht perfekt fertig ist und man da noch was nachrüsten könnte. Ich habe irgendwann mal für mich definiert, dass ein Schiff sowieso nur 90% fertig werden kann. Alles andere sind Schönheitsarbeiten und dann geht's los.
Ja, es ist auch so ein bisschen, ich befürchte immer so ein bisschen selbst suggerierte Sicherheit. Ne? Ja. Und das ist dann wieder eine andere Sache. Nun, okay, dann muss die Substanz stimmt, du kaufst ganz viel Boote, also ja. Richtig viel Boote.
Hast du Yachten gehabt, glaube ich, ja.
wir haben auch mal ein Webinar zusammen gemacht und es ist schon wirklich faszinierend, was du an Latte und ich finde vor allem dein Angang dabei total spannend, dass du eben sagst, du suchst nicht unbedingt das ideale Boot, weil es das so nicht gibt, sondern du arbeitest dich irgendwie davor und dann passt das vielleicht mal wirklich für eine längere Zeit. Ja. Was mit dem Katamaran? Den Katamaran hast du jetzt relativ lang, ne?
3 Jahre, das ist schon rekordverdächtig. Ja. Das längste hatten wir, glaube ich, mal 4 oder 5 Jahre. Ja.
Der Gebrauchtbootmarkt horcht auf. Es steht die Chance, dass demnächst ein Katamaran in der Ostsee zur Verfügung steht. Nein, aber ist vielleicht ein guter Platz, sowas zu kaufen. Nun hast du viele Qualitäten an Booten gesehen. Ich persönlich bin ja kein großer Freund zu sagen, okay, die eine Marke ist toll, die andere ist schlecht. Nicht, weil ich irgendwie alle versichern will, sondern weil ich finde oftmals, und ich muss sagen, fast im Segelbereich noch mehr, ist das Wartungsthema so ein Thema, was enorm vernachlässigt ist. Also es wird eher ein neuer Spinnaker gekauft als neues stehendes Gut. Es wird lieber eine zusätzliche Batterie gekauft, als dass man die Elektrik überholt und so weiter. Und dahin gesehen, es wird 10 Jahre, 15 Jahre nichts gemacht, dass die Boote das so lange aushalten, das finde ich einfach enorm. Wie ist so dein Empfinden mit Werften? Sagst du, okay, das gibt die eine tolle Werft und die muss man unbedingt haben? Oder?
Es ist immer schwer zu sagen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, das und das Boot, das hat ja so einen schlechten Ruf und so, dann muss man das immer so ein bisschen einordnen. Viele Werften hatten auch gute und schlechte Zeiten. Schiffe aus einer bestimmten Epoche waren gut und aus einer anderen Epoche dann wieder ein bisschen eingespart und so weiter. Deshalb ist das schwer zu sagen. Und Wartung, was du gerade ansprachst, heißt ja, Sachen auszutauschen, bevor sie kaputt gehen. Ne? Und ich habe ganz viele Bootsmotoren im Peller rausgezogen, da fehlten irgendwie 3 Flunken, weil die schon lange nicht mehr. Dann ist man dabei, dann den Kühlkanal aus und kurz vom Wärmetausch, da findet man dann, ich weiß, beim Volvo passen bis zu 5 Flunken rein und es fließt immer noch Wasser dran vorbei. Aber das ist natürlich Blödsinn, ne? wenn irgendwie mal wir waren ja lange in den Bahamas, wo es nichts gab. Der nächste Mechaniker saß in Florida und sind jede Woche Charter gefahren mit 9 Gästen und da durfte einfach nichts kaputt gehen. Deshalb habe ich die Schiffe immer so gewartet, als würden die fliegen, die Dinger. Und das ist so ins Blut übergegangen, irgendwie halt regelmäßig meine Checks so zu bestimmten Zeiten. Klebe mir immer neben die Betriebsstundenzähler so die Betriebsstunden, wann ich das nächste Mal ran muss und so weiter, damit man das alles im Auge behält. Das finde ich immer ganz wichtig. Unterwegs trifft man so viele Yachten, die irgendwie zusammengeflickt sind, weil die Leute sich nicht so einen Kopf machen oder keine Lust haben, an den Booten zu basteln und so, weil es auch Geld kostet. Aber das endet dann meist natürlich blöd. Wenn der Motor ausfällt oder so, dann hat man häufig im Fluss oder so nicht viel Reaktionszeit.
Ja, wir sind halt einfach ein bisschen so eingestellt. Wir sind eigentlich so ein bisschen eingestellt, ne? Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Tablette. Ne?
Das ist genau so falsch. Ne?
Unsere Art, das ist ein bisschen spät. Und wenn ich jetzt so ein Boomer mal an die Wand hängen könnte, wollen würde, liegt es für mich, ich meine, also in der Autoindustrie funktioniert das. Es gibt Service-Check-Hefte
genau.
Und da wissen die Leute nach 100.000 oder was auch immer, muss dies und das ausgetauscht werden, würden das die Werften, Motoren, sonst was Hersteller einfach auch anbieten. Mhm. Nicht als Pflicht, sondern einfach nur als Hinweis. Und man würde das zusammensammeln, wäre das, glaube ich, ein Riesenerfolg. Hast du sowas, eine Checkliste?
Hatte ich anfangs, ja, wann was nötig ist, gerade in dieser Charterzeit, damit ich das im Blick behalte. Ich habe das dann irgendwann im Blut gehabt quasi, wann was fällig ist und so weiter. Dann gucke das immer sowieso vor jeden langen Seeetappen, mache immer einen Rig-Check, lass mich einmal hochziehen, gucke alles durch, Steuerseile und alles, was so kaputt gehen kann. Ich habe auch alles auf langen Strecken immer alles als Backup dabei, damit man eben nicht angewiesen ist. Ich habe fast einen halben Motor in Reserve dabei gehabt, von der Kopfdichtung über Saildrive-Membran, die übrigens, ich habe ganz selten mal eine gesehen, die pünktlich getauscht wurde. Ich habe neulich eine gesehen, die war 36 Jahre drin. Die sind dicht meistens, aber wenn dann mal irgendwie Zucht drauf kommt, ich habe es ein paar Mal mitgekriegt, irgendwie, dass einer eine Leine über Bord fallen lassen hat, die vorne noch angebunden war und dann fängt der Propeller an zu wickeln und irgendwann zieht er den Saildrive und wenn dann so eine alte Dichtung da drin ist, dann reißt die ein. Ne? Und gerade sowas, kann ich nicht verstehen, dass Leute sowas schleifen lassen, ne? Was so wichtig ist.
Ja, gerade auch, wenn man wirklich auf lange Tour will. Ja, nun, im Hafen untergehen, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auf langer Tour irgendwo zwischen hier und da. Aber es gibt auch bei uns lange Touren, also kommen wir wieder zurück auf die Ostsee. Ich meine, du brauchst nur mal von Möhn nach Bornholm fahren. Das war ja von morgens früh bis abends spät, 60 Meilen. Das war mein erster Offshore-Turn, als ich 6 Jahre alt war. Offshore-Turn, 6 Jahre alt, bist du familiär? Bist du auf Booten groß geworden?
Gar nicht, nee.
Gar nicht.
Ich war der erste Segler. Ich bin in Wolfsburg groß geworden, in der Volkswagenstadt. Und da gab es so einen Tümpel, den Allersee. Da haben sie irgendwie mal Erde fürs VW-Werk gebraucht und haben da was ausgehoben und dann geflutet. Und da gab es so eine Opti-Gruppe. Und das fand ich total spannend irgendwie. Und da habe ich angefangen. Und habe damals aber schon nach einem Jahr so eine Opti gezeichnet und ein Kajütdach drüber konstruiert, weil ich damals schon gedacht habe, eigentlich wäre es doch schön, mit sowas auf Langfahrt zu gehen.
Gibt Leute, die das machen.
Ja,
mit Opti. Ehrlich, Erwachsene. Ja. Mit Opti, also Bekannte, die das gemacht haben. Ja. Also nur so Wochenende, so Campingsegeln, was geht. Also gar keine Frage. So, und dann bist du mit deinem gezeichneten Opti losgezogen und dann warst du durch mit der Schule.
Ich habe in der Schulbibliothek dazwischen noch ein Buch über Wilfried Erdmann gefunden, von Wilfried Erdmann.
Mein Schicksal heißt Catena?
Genau, die hatten da nur 2 Segelbücher. Eins war so ein Jollenkurs und das andere Mein Schicksal heißt Catena. Und ich dachte, hä, ein Liebesroman in der Segelsektion? Und dann gucke ich, Erdmann, was hat denn der gemacht? Mit einem 7,5 Meter Boot um die Welt. Und da hat sich für mich so eine neue Welt eröffnet. Ich habe es mit nach Hause genommen, habe in der ersten Abend 100 Seiten gelesen und bin am nächsten Tag zum Buchladen, habe mir das bestellt, das Buch. Nicht, weil ich es nicht hätte zu Ende lesen können. Ich hatte für eine Woche gebucht in der Bibliothek, aber ich wollte das besitzen, weil mir war klar, da ist gerade was passiert irgendwie bei mir. Ne? Und dann habe ich konsequent darauf hingearbeitet, sowas zu machen.
Wobei ich bei Wilfried ja so ein klein bisschen sagen muss, und auch wenn ich mich an das Buch noch richtig erinnere, das war ja auch so ein klein bisschen phasenweise auch chaotisch. Ja. Was so lässig wirkt, du bist jetzt erfahren und wenn ich jetzt Bücher von dir lese, dann ist das, was so lässig wirkt, ganz viel Arbeit dahinter, konzentrierte Vorbereitung. Als du mit der Maverick 1 losgesegelt bist, warst du mehr der Wilfried Erdmann oder schon der Johannes Erdmann, der du bist? Also sprich, wie warst du vorbereitet?
Ich war ja noch kein Hochseesegler. Meine Einhanderfahrung war einmal Kiel, Kappeln, Eckernförde und wieder zurück bis da. So 60 Meilen in 3 Tagen und dann der große Ozean. Aber ich habe alles Mögliche, was ich kriegen konnte, gelesen und versucht, mich vorzubereiten. Das Buch Segeln mit Wilfried Erdmann, was ja so ein Ratgeber ist, das habe ich wie ein Roman gelesen. 500 Seiten oder so. Ich habe alles versucht, an Infos da rauszuziehen. Habe mir Seeschlagblenden vorbereitet für die Fenster, dass ich da was vormachen kann und so alle Eventualitäten im Prinzip einmal durchgespielt. Das mache ich bis heute. Also immer, wenn wir unterwegs sind, habe ich für fast alle Sachen einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C im Kopf zumindest. Ne? Das ist mir ganz wichtig, so eine Vorbereitung. Und ich war immer sehr überrascht, wenn andere in der Karibik, die mir über den Weg gesegelt sind, die Boote voller Rostflecken und lang nichts gemacht oder sowas. Also ich war immer nur am Wienern und am Putzen und am Machen und am Reparieren und alles halt in Schuss halten und so. Das war mir immer ganz wichtig. Deshalb habe ich auch nie eine große Havarie gehabt oder sowas, sondern ja.
Ich finde das toll, dieses Selbstverständnis. Und wie gesagt, ich habe vor kurzem ein Interview geführt. Ich glaube, wir könnten die Szenen nebeneinander legen und das würde ziemlich eindeutig klingen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Denn das andere ist so ein bisschen für mich ein Problem. Und ich will es trotzdem mal ansprechen. Es gibt ja nicht so wirklich weltweit, und ich will nicht politisch werden, es gibt ja nicht so viele weltweite Vereinbarungen, wo sich mal alle eindeutig einig sind. Bei der SOLAS-Richtlinie, also Richtlinie zum Retten von Leib und Leben auf hoher See, ist es so ein Fall. Also für mich ist das so ein klein bisschen, wenn es im Wassersport einen heiligen Gral gibt, dann ist es das. Ja. Ne, weil da steht so viel drin. Jetzt sind eine ganze Menge Leute unterwegs und manchmal auch ziemlich unbedarft. Dann wird das manchmal vielleicht auch sehr hoch zirkuliert, weil es ja alles so easy ist und auf dem Atlantik abgeborgen werden. Das beim AAC, das, und es werden immer bei jedem welche abgeborgen. Hm. Das geht ja schneller, als so mancher Bus in Schleswig-Holstein irgendwie am Lande ankommt. Ich befürchte ein klein bisschen, dass wir da etwas ganz Gutes, was ja eigentlich für Seeleute gemacht ist, also Leute, die beruflich, also oberstes ist, dass da drin steht, also dass es eben das Retten von Leib und Leben oberstes Gebot ist und jeder sich da drum kümmern muss. Ich befürchte, dass mit Einhandregatten um die Welt, unbedarftes Blauwassersegeln oder sonst was, wir irgendwann mal in so eine Abseitsposition da kommen. Also es gibt ja schon Berichte von Kapitänen, die das nicht so toll finden. Ist das was du teilst oder wo du Befürchtung hast?
Es ist sehr leicht geworden, für Leute loszufahren und die kriegen es auch immer wieder vorgelebt. Ich verfolge im Internet so ein paar Influencer, die sich die Boote mehr so als Karawan umbauen und alles, also nicht so auf Seetüchtigkeit, sondern auf schöner Wohnen und dafür viel kaputt machen, wobei die Werft sich mal Gedanken gemacht hat, irgendwie, was die Seetüchtigkeit angeht. Und unheimlich viele haben hunderttausende Follower und teilen das und die Leute denken, ach, das ist ja alles super so. Man braucht ja heute nur einen Plotter, um loszufahren und findet sich dann schon irgendwie zurecht. Und ich warte immer drauf, dass mal was passiert irgendwie, weil die Leute halt nicht mehr sich so die Gedanken machen oder sowas, sondern halt das irgendwie, neulich ist mal so ein Pärchen mal in ein bisschen schwereres Wetter gekommen und da stand plötzlich die ganze Existenz auf dem Wasser in Frage, weil das alles nicht mehr so schön war. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass das nicht häufiger passiert, sowas. Ne? Das ist ein bisschen...
Also, dass das nun so... ja, existenziell ist, dass sie es erst durch einen Schaden haben. Hm. Nicht, aber was ich schon sehr oft höre bei unseren Kunden, dass man so ein Ideal lebt und sagt, ja, okay, wir wollen jetzt um die Welt segeln und man kommt nicht allzu weit und stellt dann fest, oh, wenn ich abends nicht aus der Kneipe beruhigt nach Hause gehen kann oder befürchten muss, dass mein Dingi weg ist, dann ist das eine Form des Umfeldes, in dem ich nicht leben mache. Das habe ich zu Hause irgendwie ein bisschen gemütlicher und dann hören sie damit auf. Deswegen ist mein Tipp auch immer, nicht zu Hause alles aufgeben, nicht alles abbrechen, wenn ihr das noch nicht ein bisschen geübt oder gelernt habt. Nun sind diese berühmten Barfußrouten, also so das Ideal, die sind ja nicht mehr so wie zu Wilfrieds oder Burkhards oder Bobbys Zeiten, traumhafte Buchten allein. Also man hat, wenn man Kunden hört, dann sagt so, oh Alter, ich komme da in eine Bucht rein und da liegen sie alle. Mhm. Na, führt dazu, dass für mein Gefühl immer mehr Leute, es sind nicht wirklich viele, aber das Extremere suchen, in Reviere zu fahren. Ist das auch etwas, was du beobachtest?
Ja, also so ein bisschen fernab der Passatroute. Ne? Viele machen jetzt irgendwie auch so einen Abstecher noch auf die Bahamas, was ich sehr befürworte. Ich war auch einer mit der Ersten zu meiner Zeit, damals 2005 bin ich da darüber, der über die Bahamas geschrieben hat und habe unheimlich viele E-Mails gekriegt, dass sie danach auch in die Bahamas gesegelt sind, also irgendwelche Segler. Und so nach Norden und Süden cruisen viele, auch Richtung Südamerika. Das fiel mir auf, das war lange nicht so, fand ich zumindest. Aber so ganz extrem, Grönland.
Es geht immer mehr um Südamerika, vielleicht in Afrika Dinge ausprobieren oder sonst etwas. Wenn es ganz extrem wird, dann heißt es natürlich, also ich bin auch Skifahrer und dann muss ich auch irgendwie ums Kap Horn rum und vom Boot Skifahren oder Nordwestpassage, wo man eigentlich als Versicherer nur sagen kann, so, ja okay, wenn ich das versichere, kann ich mir eigentlich überlegen, das hat damit Versichern nichts zu tun, das ist mehr so Scheck mitgeben. Also das ist so ein klein bisschen Trend. Also nun hast du drei kleine Kinder und du hast jetzt Quality Time und du kümmerst dich um die und segelst dabei noch mit denen und bringst denen was total Wichtiges bei. Viele Leute segeln ja auch mit Kindern los. Habt ihr das auch schon mal überlegt?
Überleg schon, aber der Große kommt jetzt in die Schule und das macht es natürlich alles ein bisschen kompliziert. Ne? Wir haben ja vorher schon versucht, alles rauszuholen. Also 2022 sechs Monate Elternzeit gemacht mit den Kindern durchs Mittelmeer und danach einmal zwei Monate. Jetzt die letzten zwei Jahre nur noch immer vier Wochen Urlaub, aber dieses Jahr wollen wir noch mal ein bisschen länger. Also vier Wochen zumindest mit den Kindern und dann das Boot, die restliche Strecke noch nach Hause, immer so in Etappen über den Sommer. Die genießen das total und der Große freut sich schon, dass wir im Sommer, wenn wir in der Ostsee liegen, das Dingi abwerfen und seine Optik hinten dranhängen können und dann durch den Ankerplatz cruisen kann. Das wird, glaube ich, ganz schön.
Kinder sind Reisende, irgendwann sind die weg. Und dann kommt noch eine ganze Menge Phase des Lebens hinterher. Glaub mir, alten Mann. Nein, Quatsch. Es wird sich noch Gelegenheit geben. Ich befürchte, dass wir werden dann irgendwie Johannes über verschiedenste Techniken nochmal holen. Also wenn ich dich jetzt hier nicht aufhalten würde und gleich bist du auch entlassen, wobei du noch viele Kaffees mit mir trinken könntest, gibt's irgendwas, wo du hier dir eigentlich vorgenommen hast, auf die Messe hinzugehen, es vielleicht sogar schaffst? Also ich schaffe es nie, ich nehme es mir immer vor. Hast du noch irgendwas vor hier?
So große Sache nicht. Ne? Wenn man Bootseigner ist, ist natürlich shoppen und gucken, was Neues gibt und Ersatzteile besorgen und so. So ist ein Thema, das werde ich heute vielleicht nochmal angehen. Aber so richtig spektakuläre Sachen. Ich meine, wenn man aus der Branche kommt, war man natürlich im November schon auf der Metz, auf der größten Ausrüstungsmesse und hat da schon viel gesehen, was hier jetzt so die Messe. Mhm. Ne? Von daher weiß ich schon vielleicht schon mehr als manch anderer, aber es lohnt sich trotzdem herzukommen. Also es ist echt viel zu sehen.
Ich spreche am Freitag mit Petros. Er tut mir schon ein bisschen leid, weil ich natürlich irgendwie, wie alle, dann irgendwie sagen muss, okay, die Zahlen geben immer runter. Das ist aber nun mit Sicherheit nicht seine Schuld. Er und sein Team, die geben sich eine Riesenmühe und so weiter. Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass das reine Zählen von Besucherzahlen ist die eine Geschichte. Die Frage ist, wie viel davon potenzielle Kunden sind. Also wie viel davon irgendwas drehen. Wir sind alles Geschäftsleute. Ist es so, dass du sagst, okay, die Konzentration an potenziellen Kunden wird höher vielleicht auch ein bisschen, oder ist insgesamt das Publikum ein bisschen weg und fährt zukünftig alle nach Cannes oder nur auf die Metz? Oder?
Boah, kann ich nicht sagen. Also ich habe ja jetzt die Händlerseite nicht und weiß nicht, was die verkaufen und wie die Gespräche führen und so. In den letzten Jahren hieß es ja immer, die Gespräche sind qualitativ super gewesen im Vergleich zu manch anderen Jahren oder sowas, aber ich kann bloß für unsere Seminare und Blauwasserseminare und Motorseminare und was wir da alles machen und so, und da sind viele, die im Aufbruch sind und los wollen, also für uns war das echt eine tolle Messe bisher.
Okay, soll ich Petros noch einen Tipp mitgeben? Wenn du das machst, dann läuft's.
Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, eigentlich. Ich fand die Messe super bisher.
Gut, auch das wird er sehr gern hören. Ja. Johannes, ich könnte dir 1000 Fragen stellen und das tue ich auch bestimmt vorher und hinterher und wir können das alles noch schreiben und ihr könnt auch vielleicht in die Kommentare irgendwelche Fragen schreiben, dann versuchen wir sie zu beantworten. Es hat mir riesen Spaß gemacht, es macht mir immer riesen Spaß mit dir und auch du hast was beeinflusst. Also wir hatten, ich weiß noch, als du mal losgefahren bist, da ging es ein klein bisschen um Krankenversicherung und dass Vorerkrankungen nicht unbedingt mitversichert sind. Da haben wir uns ein bisschen in die Wäsche gekriegt. Ich habe tierisch schlechtes Gewissen gehabt. Dann hatten wir das Produkt nicht mehr. Jetzt haben wir ein neues Produkt.
Ja, hab ich schon gehört.
Das ist super. In dem wäre das mitversichert. Nun mal so. Das ist
wir sind ja
unter anderem auch mit deinem Einfluss gewesen.
Ja, also, das freut mich sehr. Wir sind ja schon seit 15 Jahren bei Panthenius mit dem Boot. Deshalb würde das naheliegen. Damals auch. Also schade, dass damals nicht klappt. Aber umso besser, dass wir jetzt was bewirkt haben. Cool.
Jetzt sag bitte, du bist aus Überzeugung bei Panthenius und nicht, weil wir uns schon so lange...
Nein, wirklich. Also okay. Echt.
Das wird so gekauft. Johannes, vielen, vielen Dank. Hat mich tierisch gefreut, mich dass auch. Du da warst. Grüß Sönke, das ganze Team. Michael war auch schon da. Ihr seid ein tolles Team und ihr übertragt mit so viel Selbstverständlichkeit, so viel Lässigkeit. Die ganze Akribie, die an Vorbereitung dahinter steckt. Ich finde das toll und die Leute sollen aufs Wasser. Wie Mareike Gur sagt, fahrt einfach los.
Ja, das stimmt. Also wichtig ist
und kauft ein Buch von Johannes. Ja. Danke. Tschüss.
Danke auch. Ciao.